Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und mir gegenüber sitzt
Alexander Klar, der Direktor der Hamburger Kunsthalle. Ich kann es auch mal sagen.
Und Alexander, du bist, wie firm bist du mit Fußball? Weißt du, was ein Hattrick ist?
Ja.
Ein Hattrick. Mir gelingt ein Hattrick, glaube ich. Ich habe jetzt zweimal hintereinander die Bilder, die du mir mitgebracht hast, erkannt. Und nicht die Bilder ist falsch, aber die Künstler. Und ich würde heute das Gleiche sagen. Und heute ist es mir am einfachsten gefallen.
Okay.
Es ging sogar so weit, dass ich dachte, als du mir es eben hinlegst, dachte ich, oh Mist, jetzt haben wir uns hier getroffen, das hatten wir schon mal. Aber das stimmt nicht. Also, es ist mit 100%iger Sicherheit. Ich liebe es, wenn Leute sagen 110%iger Sicherheit, wo ich denke,
okay, wer hat denen was beigebracht?
Wie soll das gehen? Kennst du, wenn Leute sagen, also ja, da haben wir ein Minus von 130% gehabt, wo ich denke so, oh, das ist aber echt ein schlechtes Jahr gewesen. Wir können noch weitermachen mit dem regelrechten Chaos. Ich liebe solche Sachen. Also, Max Liebermann, du hast mir ein Bild von Max Liebermann mitgebracht.
Korrekt. Aber du musst jetzt beschreiben, warum du findest
es. Dieses leicht verschwommene, dieses leicht irgendwie changierende seiner Bilder, das irgendwie immer das Gefühl hat, es ist wie so ein Foto, wo eine leichte Bewegungsunschärfe ist. So, die Farben sehr viel, es ist sehr viel, oder andersrum, es ist sehr viel getupft. Es ist nicht so sehr gemalt, es ist alles nicht besonders genau. Es ist mehr so umrissen, die Gesichter sind angedeutet. Und dann finde ich, ist bei seinen Bildern immer viel los. Und deshalb habe ich gedacht, hatten wir das nicht schon? Ich erinnere mich, wir hatten Liebermann, war das auch Liebermann? Louis C. Jacob?
Ja.
Das war eins. Und dann hatten wir eins, Ballindamm.
Ja.
Ballindamm.
Ballindamm war Vuillard, oder?
Ich weiß es nicht. War das Liebermann auch?
Ballindamm, ich überlege gerade. Er hat auch Ballindamm gemalt, aber ich glaube
fast. Die sitzen Leute am, also egal, hier würde ich sagen, ist es relativ eindeutig. Wir sehen eine Szene auf der Außenalster. Man kann im Hintergrund erkennen, sozusagen, wo die Außenalster in Richtung Binnenalster sich entwickelt. Man sieht im Hintergrund die Kirchtürme Hamburgs. Also auch alles nur angedeutet, aber wenn man die Hamburger Silhouette kennt, dann weiß man das. Im Hintergrund sind ganz viele Segelboote und im Vordergrund aber, das ist jetzt muss ich gucken, dass ich das nicht falsch sage, das ist irgendein Fährhaus, also irgendwo, wo rechts sieht man so angedeutet eine Barkasse mit so einem grünen Streifen, das gibt's bei Barkassen eigentlich, glaube ich, gar nicht.
Damals
vielleicht schon. Und im Vordergrund ist so eine Art Bootsverleih. Ne? Also sind ganz, ganz viele Menschen in Ruderbooten. Ich würde jetzt mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, boah, um die 20 Ruderboote, die da an diesem Fährhaus offensichtlich aufbrechen. Hinten stehen noch ein paar Leute auf dem Steg, aber überall die Leute in den Ruderbooten ganz, ganz vorne sieht man irgendwie zwei, die sind so ein bisschen klarer zu erkennen. Da sieht man die Nase und so kann man die Ohren erahnen. Und bei den anderen ist es verschwommen. Es sieht alles so ein bisschen chaotisch aus, als ob diese Leute Probleme hätten, da jetzt raus auf die Alster zu kommen. Also so ein bisschen wie beim Autoscooter.
Ja, so ja? sieht's aus.
So ein bisschen mit dem Autoscooter.
Der Kirmes.
Also sehr viel, vielleicht haben die sich da auch, gab's da so ein bisschen Balgereien oder ich brauche das Boot oder vielleicht hin und her. Also es sind ganz, ganz viele Leute, die an einem schönen Tag auf der Alster mit dem Ruderboot fahren wollen. Ja, und dann geht es los und dann an dem vordersten Boot ist auch so eine Fahne oder Flagge. Was sagt man in dem Fall jetzt? Fahne? Mit den Schwarz, Weiß, Rot, das ist doch das sind die Farben irgendeines Hamburger Rudervereins. Vielleicht sogar.
Nee, Schwarz, das ist damals die Hohenzollern. Also ja? Preußen hatte diese Farben. Das
okay.
ist nicht die Schwarz-Rot-Gold, sondern das ist das Deutsche Kaiserreich.
Okay, dann aber so eine Flagge erinnert mich auch an irgendeinen. Das sind auf jeden Fall die Farben eines Rudervereins. Naja, auf jeden Fall, da ist irgendwie was
Borussia.
Los. Da ist irgendwie, da ist irgendwie richtig, richtig was los. Interessant ist, dass es sowohl Ruderboote gibt, in denen vorne zum Beispiel sitzt eine Frau ganz alleine, daneben ein Mann in einem Ruderboot ganz alleine, dann gibt es Boote, wo Frauen und Männer zusammen drin sitzen, aber auch Boote, wo nur Frauen zusammen sitzen. Es ist auf jeden Fall richtig was los bei diesem Bootsverleih und ich bin würde mich nicht wundern, wenn der eine oder andere da vielleicht ins Wasser fällt. Und ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass es so eine Szene tatsächlich gegeben hat.
Ha! Ich habe so eine Szene schon live gesehen.
Ernsthaft?
Ja. Erstmal erzähle ich, was es ist. Du liegst richtig mit Max Liebermann. Das Bild heißt Abend am Uhlenhorster Fährhaus.
Okay.
Das übrigens musst du mir gleich nochmal erzählen. Irgendwas stimmt da für mich nicht, aber das vielleicht liegt auch falsch. Das Bild ist aus dem Jahr 1910. Und den Hintergrund, den man erzählen kann, also das haben wir vielleicht schon mal erzählt, aber man kann es immer. Max Liebermann wurde von Alfred Lichtwark nach Hamburg gelockt.
Genau.
Max Liebermann wäre fast nach Hamburg gezogen, hätte eine hübsche Elbvilla bekommen irgendwo in den Vororten, in den Elbvororten, wäre gerne hier geblieben. Es hat nicht sollen sein. Warum genau, weiß ich nicht. Er ist ja dann bekanntermaßen an den Wannsee gezogen, wo noch heute die Liebermann-Villa ist. Aber er war ab 1890 regelmäßig in Hamburg. Und der Alfred Lichtwark hat ja einen Trick angewendet. Er hat nämlich Künstler dazu angeregt, Bilder von Hamburg zu malen. Mhm. Er war nämlich ein bisschen, wie soll man sagen, er war von Paris sehr beeindruckt. Alle Welt malte Paris, niemand malte Hamburg. Daraufhin lockte er all die Künstler hierher. Und Liebermann war eben einer. Unsere wirklich große Liebermann-Sammlung geht zurück auf die sehr enge Verbindung zwischen Alfred Lichtwark und Liebermann. So, und der malte mehrfache Dinge. Eben, wie du erzählt hast, wir haben schon ein paar dieser Sachen besprochen. Und dieses hier ist dann wahrscheinlich um 1909 entstanden und er hat auch ganz viele Ölstudien an der Alster gemacht, die er dort in der Natur anfertigte. Und er wollte eben diese ausgelassene Stimmung am so ein abendlicher, das ist ja irgendwie so, das ist wahrscheinlich so ein Juniabend, wo die Sonne gar nicht oder wo das Licht gar nicht mehr aufhört. Und es gibt auch mehrere Fassungen davon, die er dann ausgearbeitet hat. Und am Ende ist es diese hier geworden. Das, was ich schon mal gesehen habe, es ist im Frühsommer ist immer das japanische Kirschblütenfest. Warst du da mal an der Alster?
Ja, natürlich, natürlich. Ich war schon auch auf der Alster mehrfach und so.
Und genau. Da ist doch so. Also ich war zum ersten Mal, ich gebe zu, nach 7 Jahren das erste Mal bei der Gelegenheit an der Außenalster. Mich hat's
ganz kurz, du warst nicht an der Außenalster vorher?
Naja, nein, zu so einer Gelegenheit.
Okay.
Nein, Entschuldigung. Ich war schon ganz viel an der Außenalster. Also das war das erste Mal, dass ich das erlebt habe. Und an der Böschung war die Hölle los und auf dem Wasser auch. Ich hatte damit gar nicht gerechnet. Wir hatten amerikanische Gäste, die extra deswegen zu diesem Zeitpunkt angereist waren. Der Christoph Heinrich, der früher mal an der Galerie der Gegenwart gearbeitet hat, eine Gruppe aus Denver herbeigebracht und die haben ihm extra noch des Feuerwerks wegen das Abendessen dann hastig um, weiß nicht, 9.30 Uhr verlassen. Ich hoffe, Sie haben das Feuerwerk gesehen, denn Sie sind, glaube ich, in den Autostau, den es auch gibt, geraten. Und ich bin halt am Ufer lang und sah all das auf dem Wasser. Und das war genau das. Also hunderte Boote auf dem Wasser. Ich glaube auch so Subs fuhren da auch rum. Mhm. Aber es war ein Leben wie das. Und man ahnte, das sind die Vergnügungen des 19. Jahrhunderts gewesen. Man mietete sich ein Boot und fuhr mit einem Picknick hinaus. Vielleicht gab es ja damals irgend sowas wie das Kirschblütenfest, vielleicht gab es damals auch schon irgendwelche Feuerwerke, die machen sich jedenfalls alle bereit, um hinauszufahren. Und die Frage, die ich habe, ist, Uhlenhorst, das ist doch an der östlichen Seite. Wir gucken jetzt aber hier eindeutig auf die Stadt, also in Richtung Binnenalster. Mhm. Da müsste ja irgendwie das Land links sein. Und ich habe das Gefühl, das wirkt auf mich so, als sei das Bild entstanden auf der anderen
Seite. Nee, ich würde schon sagen, ich habe ja da lange gelebt, ich habe ja auf der Uhlenhorst lange gelebt. Und wenn du zum Beispiel an der Alsterperle stehst, kennst du die?
Ja.
So, dann hast du so ungefähr dieses.
Da biegt sich das Land links nochmal hin.
Ungefähr dieses Bild. Okay, das passt schon.
Also ich habe.
Würde ich sagen. Also wenn jemand anders. Was witzig, als ich das sah, weißt du, woran ich wieder denken musste? Es ist so schlimm eigentlich, dass es immer. Ich musste an die Olympiabewerbung denken. Und warum? Weil ich nach der gescheiterten Olympiabewerbung Hamburgs, für die es nicht mitgekriegt haben, es gab ein Bürgerbegehren in Hamburg.
Schon vergessen.
Ein Bürgerbegehren ist falsch. Eine Bürgerbefragung. Nee, es war nur eine ganz normale Bürgerbefragung, Volksabstimmung, wie in 19 anderen Städten in Deutschland. Und die Frage war, können Sie sich vorstellen, dass diese Stadt Olympische Spiele austrägt? Und in 19 von 20 Städten haben 66% oder mehr der Leute gesagt, ja, natürlich. Und in Hamburg haben 45% der Leute gesagt, natürlich, und 55% nicht. Und für mich war das so, also als jemand, der das zwar erahnte, dass es in Hamburg ein Nein geben würde, aber ich habe es nicht verstanden. Und dann hatte ich neulich die Gelegenheit, mit so 60, 70 Leserinnen und Lesern mal so 2 Stunden zusammen zu sein, im schönen Volksdorf, wirklich schön, über alles zu sprechen. Und da habe ich natürlich auch die Olympia-Frage angesprochen. Dann ging es so um, warum? Und dann, wenn man lange genug spricht, kommt dann tatsächlich das Ergebnis, und das fand ich interessant, dass die Leute gesagt haben, ach, es ist doch schon so voll hier. Und es sind doch schon so viele Menschen hier. Und ich kriege doch schon gar keine Haddock-Fähre mehr übersetzt. Ich kriege doch schon gar kein Ruderboot mehr. Und eigentlich möchte ich diese Stadt für mich allein haben. Und an sich ist es doch schön, so wie es ist. Und das finde ich interessant. Da muss ich daran denken, dass es ja auch so voll ist. Und habe dann gedacht, und du hast es erzählt mit dem japanischen Kirschblütenfest. Und aber wenn etwas voll ist, ist es gar nicht so schlimm. Sondern es ist ja auch schön, wenn andere Menschen mit einem zusammen sich an etwas erfreuen. Und schlimm ist eigentlich, wenn es leer ist. Schlimm ist eigentlich, wenn da jetzt so eine Stadt ist, in die keiner will und in der keiner was machen will. Das ist mir jetzt ein paar Mal in Hamburg aufgefallen, in diesen Tagen, wo es so sehr heiß war, wo die Stadt sehr leer war. Ja, das ist auch natürlich eine schöne Stadt, aber es ist natürlich viel schöner, wenn da Leben ist in der Stadt. Und da habe ich mich gefragt, puh, ist das eine Entscheidung gegen das Leben gewesen, gegen das Leben, gegen das pralle Leben, gegen das volle Leben in unserer Stadt? Was ja auf so einem Bildern von Max Liebermann, stell dir das Ganze jetzt mal vor, mit zwei Ruderbooten.
Hä? Ja,
nee. Langweilig. Das und das würde, nur, wenn der Betrieb ist. Und nochmal, mit zwei Ruderbooten würde man auch nicht sagen, oh, ist das schön, sondern dadurch ist es doch. Daran musste ich denken, interessanterweise.
Ich finde das ja, ich habe ja auch darüber nachgedacht, was wo alles dahinter stecken könnte. Da gibt es ja viele Erklärungsmuster, die wurden ja auch weitlich diskutiert, auch in deinem Blatt. Ich fand ganz interessant, dass ich das irgendwie nachvollziehen konnte, denn es beginnt ja schon damit, was sagen die Hamburger über ihre Stadt? Die schönste Stadt der Welt. Bitte. Es käme keinem Menschen jenseits Hamburg in den Sinn, das zu behaupten. Mhm. Nicht, weil Hamburg so hässlich ist, sondern weil Hamburg einfach so genauso schön ist wie viele, viele andere Städte, hat halt Wasser und Grün. Aber allein das schon. Und aus diesem schönste Stadt der Welt Gefühl kommt natürlich auch dieses, wir sind uns selber genug. Mhm. Und wir sind eine gastfreundliche Stadt und wer kommt, ist schon herzlich willkommen. Aber
soll auch wieder gehen.
Wir möchten keinen Overtourism. Genau. Ich hatte ein bisschen auch das Gefühl, das war so eine Verkehrsklatsche, so ein bisschen so, weil das Argument, was man wieder hörte, na, ihr kriegt euer Verkehr jetzt nicht in den Griff, wo ich denke, also was heißt, ihr kriegt in den Griff? Das sind ja die Autofahrer, die sich entscheiden, Auto zu fahren, die den Verkehr auslösen. Das klingt immer so, als seien die Regierenden schuld an der Automisere. Also das war dann auch ein bisschen eine Spur irrational. Interessanterweise gehöre ich natürlich gern zu den Leuten, die sagen, man verhält sich anders als die anderen. Finde ich ja schön, dass München das alles großartig findet, aber Hamburg ist einfach cool. Die sagen, ey, den Brocken, den greift man nicht auf. Also ich finde schon, es wäre gut, wenn Hamburg Ambitionen hat. Und ich unterstelle mal, Hamburg kriegt auch Ambitionen hin.
Und das ist übrigens, das ist interessant. Lass uns darüber gerne nochmal sprechen, weil das ja auch zu diesem Bild passt. Diesen Satz, den ich früher auch immer toll fand, die schönste Stadt der Welt. Hamburg ist die schönste Stadt der Welt. Ich habe gedacht, genau so. Und ich frage mich, ob das nicht wirklich ein gefährlicher Satz ist, weil genau das passiert, was du sagst. Wenn man glaubt, das ist die schönste Stadt der Welt, was soll man daran verändern? Warum soll man versuchen, noch schöner, noch besser zu werden? Wir sind doch so, das ist so, als wenn du Bayern München bist, die strengen sich ja jedes Jahr wieder an, aber wenn du sagst, wir sind sowieso die Besten, dann ist es ja völlig egal, was du machst. Du musst nur diesen Status halten.
Genau,
ja. Und das finde ich halt irgendwie...
Noch eine Spur weiter. Es wird gerade verzweifelt versucht, irgendwie diese vermeintliche Schönheit zu halten, auch an Stellen, wo sie nicht schön sind. Stichwort mein Vorhaben, ein neues Kunsthallengebäude zu bauen, an einer Stelle, die so ausnehmend hässlich ist, weil es eine Straße ist. Und da schallt einem dann aus bestimmten Bereichen der Verwaltung entgegen, nein, das ist städtebaulich fantastisch geregelt. Und im Übrigen, die Denkmalpflege wird da nie Ja dazu sagen. Ich denke, wozu sagt die Denkmalpflege Ja? Zu dieser Kreuzung oder was? Und dann Nein zu einem neuen Park. Also das ist vielleicht damit verbunden, dass man hier möglichst bewahren möchte, weil man glaubt, das sei so gut und vergisst darüber hinzugucken, dass dann manches vielleicht nicht gut ist. Also
wobei man natürlich sagen
könnte,
ja, wo man natürlich sagen muss, also man guckt sich dieses Bild an. Hast du gesagt, aus welchem Jahr war das?
1910.
Aus dem Jahr 1910 und denkt, ja, okay, die Leute tragen andere Klamotten und da sind jetzt irgendwie diese komischen Tretboote dabei. Es gibt auch Ruderboote noch.
Ja.
Aber ansonsten erkennt man Hamburg sofort.
Die gleiche Vergnügung.
Und die Frage ist jetzt zu sagen, ist das toll? Ist das toll, dass sich diese Stadt an diesem Punkt seit 116 Jahren nicht verändert hat? Oder naja. Ja, eigentlich schon. Aber das ist, glaube ich, dieses typische, diese Stadt wehrt sich und vielleicht ist das richtig gegen Veränderung.
es hat sich ja der Hintergrund verändert, wenn man die Küstenlinie abläuft, würde man sagen, da ist schon einiges entstanden.
Aber nicht viel. Ja, aber nicht viel.
Also du hast in der Kirchtürme und ist noch eine Elbphilharmonie dazugekommen.
Genau, könnte man sehen.
Ich bin da schon lang gelaufen, weil ich bin ja auf der Suche nach meinem Gebäude, mich gefragt, wie hoch darf es denn werden, und habe ich gedacht, es darf nicht höher als die Elbphilharmonie, sonst das finden die nicht gut. Und deswegen habe ich da mal geguckt, wo die Elbphilharmonie zu sehen ist. Sie ist zu sehen.
Aber interessant, dass, also wenn heute jemand einen Maler nach Hamburg holen würde, wenn er an dieser Stelle malen würde, dann wäre es genau dasselbe. Aber
ja, mit Tretbooten und SUPs.
Und ich frage mich, sollte man, also das ist also die schönste Stadt der Welt, und das wird ja durch dieses Bild auch unterstützt, es ist wirklich, vielleicht muss man das ein für alle Mal wirklich verbieten, weil es
irgendwie, oder in Frage stellen reicht
weil das schon. Es macht einen so müde, oder?
Also ich versuche ja mal ein bisschen aufzurütteln. Das Problem ist, ich bin ja kein Hamburger, deswegen möchte ich auch nicht als Nestbeschmutzer.
Doch, aber du bist ja, und das ist das nächste Ding, was man sagen muss. Es muss doch jetzt auch mal Schluss sein, dass sich praktisch zu dieser Stadt nur Leute äußern dürfen als Hamburger, die seit drei Generationen hier sind. Ich finde, wenn jemand hier lebt, und wie du jetzt ja gar nicht mal so kurz, wenn jemand ein halbes Jahr hier ist, ist was anderes. Aber wenn jemand 2, 3, 4 Jahre hier lebt, dann ist er ein Hamburger.
Ich bin 7 Jahre schon
hier. So, sag ich ja. Und dann, wenn das tief in einem drin ist, dann ist man doch ein Hamburger. Und dann muss man sich gerade wie jemand wie du, der sich ja mit Hamburg und mit einer Hamburgensie, die Hamburger Kunst hat, ist, beschäftigt, muss sich doch äußern können, ohne sagen zu müssen, immer Entschuldigung, ich bin ja eigentlich gar kein Hamburger. Weil dann könnten ja nur die gebürtigen Hamburger über Hamburg diskutieren. Und ich glaube, dann wird es ganz schwierig.
Deren Blick ist ja verstellt. Ich habe ja auch etwas gemacht, was ja an deutschen Museen unüblich ist. Wir haben ja 2 Kuratorinnen, die keine Deutschen sind. Eine Französin, Corinne Liseron, und ein Amerikaner, Toby Camps. Und Toby ist Amerikaner und zuständig für unsere Sammlung der Moderne, die eine der berühmtesten deutschen Moderne-Sammlungen ist. Und warum fand ich das richtig, dass hier ein Amerikaner kommt, der sich gut mit deutscher Kunst auskennt? Weil der natürlich einen Blickwinkel hat, den wir nicht haben.
Genau.
Das heißt, wenn du als Hamburger einen Blickwinkel auf dich hast, den hast du ja schon geerbt, den Blickwinkel. Da ist ja nichts, dann willst du vielleicht keine Veränderung oder jedenfalls die falsche. Und dann denke ich, manchmal sollte so ein disruptiver, wobei Tobi ist nicht so, ist definitiv nicht disruptiv, aber so ein vollkommen anderer Blick auf etwas getan werden. Also ich versuche mir den ja immer wieder auf unsere Sammlung neu zu arbeiten und sie in Frage zu stellen. Wir werden nächstes Jahr lauter Ausstellungen machen, die im Endeffekt hinterfragen, was wir für ein Museum sind, weil ich das echte Gefühl habe, man kann nur gut sein, wenn man permanent fragt, ob man wirklich gut genug ist.
Und wenn man sich da, wenn man das hinterfragt, du hast es eben schön beschrieben, dass sich das ja vererbt. Also nehmen wir zum Beispiel mal die großen Hamburger Schulen, wie das Johanneum. Da gibt es eine Gruppe von Hamburgern, da geht man halt aufs Johanneum. Da stellt man gar nicht die Frage, ist das jetzt eigentlich das Beste für meine Kinder oder ist das das Beste für mich? Das kann durchaus sein, tolle Schule, Johanneum. Aber man geht halt aufs Johanneum. Ne? Genauso wie man halt in bestimmten Stadtteilen lebt und in anderen nicht. Ich hatte mal in diesem Podcast auch einen Hamburger Kaufmann, dessen Familie jahrzehntelange Tradition hatte in Winterhude. Für die Hamburg nicht kennt, ist ein Stadtteil von Hamburg, ein guter situierter Stadtteil. Und
gegenüber Uhlenhorst.
Genau, also nicht weit davon entfernt. Und dann sagte, dann hatte ich so gehört, dass er sich überlegt hat, wegzuziehen. Und dachte schon, hu. Und dann sagte er, ja, das stimmt. Also meine Familie und ich haben uns nach langem Hin und Her überlegt, dass wir Winterhude verlassen und rausziehen. So, und dann habe ich im Scherz gesagt, wirklich war nur so ein blöder Scherz, ach, zieht ihr nach Alsterdorf? Alle, die sich ausgemessen wissen, Alsterdorf ist der Nachbarstadtteil von Winterhude. Ja? Und dann zack, guckt er mich an und sagt, woher wissen Sie das? So. Und ich finde, das ist so typisch, weißt du, rausziehen ist für mich aus der Stadt ziehen.
Ja,
also was für ein Hamburger, als ich damals so dann irgendwann sagte, übrigens, ich wohne jetzt auf dem Land und bin jetzt, also hab Hamburg verlassen. Das war für einige so, also da musst du doch eigentlich sofort auch irgendwie, keine Ahnung, aus der Kirche geschmissen werden und du darfst nie wieder den Michel betreten. Und das macht es so schwierig, finde ich. Ich weiß nicht, aber...
Es ist eine wunderbare Hamburger Eigenart auch, dass man aus Blankenese kommt. Die meisten Blankeneser sagen, sie kommen aus Blankenese. Und ja. Hamburg ist dann die zweite Definition für alle Menschen, die aus irgendwelchen Gründen Blankenese nicht kennen können. Das ist bei uns immer umgekehrt, weil wir versuchen es nicht zu verleugnen, aber es ist irgendwie ein
Blankenese. War dir das bewusst, als du nach Blankenese zogst, dass das auch ein... muss man ja mal sagen, ich finde Blankenese wunderschön. Wir haben Freunde da im Treppenviertel, die dann guckst du wirklich auf die Elbe. Wirklich ein Traum. Aber was das sozusagen mit den Menschen da macht und was es für die bedeutet, ist schon wirklich auch abstrus zum Teil.
Wobei, da ist wirklich viel, also jetzt muss ich wieder für Blankenese sprechen, es ist nicht nur das Dörfchen der Reichen und Schönen, da leben ganz viele Blankeneser.
Gar keine Frage.
Generationen, die vielleicht irgendwie das Problem haben, dass Vererben doof ist, weil die Werte, die sie da vererbt bekommen, so hoch sind. Also das ist das Problem, dass ich immer meinen Freunden klar machen muss, das habe ich ja, glaube ich, den Joke habe ich schon ein paar Mal gebracht, ich erkläre meinen Freunden, die sind nach Blankenese gezogen, die sagen, Blankenese ist geworden. Ich so, nein, das musst du, stell dir falsch vor. Das ist durchaus gemischt. Und dann kam die Antwort von dem einen, du meinst reich und superreich. Und Blankenese ist natürlich ein bisschen so. Und wenn du in die Schule gehst, dann sind da natürlich viele Eltern, die man irgendwie klassisch als Overachiever sieht. Aber das sind auch ganz viele nette Alternativen. Also alternativ ist in der Schanze. Aber nein, das gibt's tatsächlich auch unter den Blankenesern. Da gibt's auch viele Bornierte. Es ist ein Dörfchen mit einem eigenen Ding. Und das ist halt so hamburgisch wieder. Jetzt sind wir zurück. Ne?
Hamburg ist eine Ansammlung von Dörfern. Oder? Ja, Hamburg ist eine, auch das hier, was wir sehen,
von Dörfern.
Die Uhlenhorst, du lebst ja auf der Uhlenhorst und schon auf der anderen Seite, ja, wenn du da auf der anderen Seite dann Habestehude und so.
Das sind ganz andere Menschen.
Genau, denen, ne? Genau, Habestehude stimmt schon, komme ich auch schon durcheinander. Da denkst du so, möchte ich nicht wohnen. So, ne? Also, ja.
Nach Wilhelmsburg ziehen ist, glaube ich, die Maßnahme.
Und dann das Lustige ist, und das ist, glaube ich, wie heißt das überall so ist, sag mir, wo du in Hamburg wohnst und ich sag dir, welches Vorurteil ich über dich habe.
Ja.
Also das ist halt, und bis hin zu irgendwie, das kennst du wahrscheinlich gar nicht, Marmsdorf, südlich der Elbe, ja, die Marmsdorfer wiederum, die sich als die Blankeneser des Südens fühlen.
Cool.
Und sagen, also das ist schon verrückt und leider ist das auch so, da ist wenig Veränderung drin. Also es gibt ja Viertel, die wie Ottensen und St. Georg, die sich verändert haben, die von so eher so Schmuddel zu sehr angesagten, sehr teuren Vierteln wurden. Aber es gibt eben halt auch irgendwie, ne, ich meine, Wilhelmsburg wird immer diesen Wilhelmsburg-Image haben, obwohl es sich komplett verändert hat. Und das hat viel damit zu tun, dass es so eingebrannt ist, wie in diesem Bild. Das ist Hamburg und so wird Hamburg an der Außenalster auch noch in 200 Jahren und in 300 Jahren aussehen. Und die Frage ist, ob das gut für diese Stadt ist, manchmal ja und manchmal nein. Oder?
Also, ich denke, das Grundset aber ist großartig. Mhm. Man kann aber dran arbeiten, so will ich das.
Max Liebermann, wenn wir über die Technik nochmal kurz kommen, dieses, wie ich nenne es, Getupfte, das ist aber typisch Liebermann, ne? Dieses, oder wie nennt man das als
also, gibt es da einen Fachbegriff? Ich arbeite mich hier gerade ein bisschen durch dieses Bild hindurch, was ich ganz faszinierend finde, weil ich dank unserer App kann ich da sehr nah ran. Also er arbeitet mit unterschiedlich dick aufgetragener Farbe und was ganz interessant ist, das Wasser, das macht er mehr tatsächlich deckend, weil da hat er mehrere Schichten von, also er hat erst blau und dann malt er weiß
drüber. Ist ziemlich weiß das Wasser, ne?
Genau. Er malt aber auch dieses leichte Weiß, diese Weißhöhung, wie man das nennt, auch über die Boote drüber. Das heißt, er hat dieses Bild einmal komplett in Farben angelegt, also Boote braun, Menschen blau, weiß, Hüte gelb und das Wasser hat er, glaube ich, mit in Tiefblau angelegt und dann ist er über dieses tiefblaue Wasser, das hat er nicht voll, der hat die Boote drauf gemalt und hat eben nicht irgendwie erstmal das Wasser gemalt, die Boote drauf, sondern das Wasser ergänzt er dann um die Boote rum, sodass sich so ein Flimmern ergibt und das Ganze wird dann auch nicht deckender nach hinten hin, es wird nur einfach geradliniger. Das heißt, mit dem Strich bringt er auch so eine gewisse Ruhe oder Unruhe auf sein Wasser.
Und interessant ist ja auch, je weiter man nach links geht in dem Bild, desto, also rechts kann man noch die einzelnen Boote gut erkennen und links oben, ich sehe was du nicht siehst, wird das wie so ein Klumpen. Diese Boote, in denen die Menschen drin sitzen, wird wie ein Klumpen.
Summarisch,
genau. Den man gar nicht mehr irgendwie so richtig auseinanderhalten kann. Auch die Figuren, die auf dem Steg sind, werden immer undeutlicher und unschärfer, je weiter man davon entfernt geht. Es ändert aber nichts daran, dass man das Bild sozusagen sofort wiedererkennt und sofort weiß, was gemeint ist, inklusive der Barkasse, die man als solche erkennt, auch wenn es rechts außen fast so aussieht, als ob das Dach da abgeschrammt ist.
Nee, das ist auch, die Fenster sind da sehr, sehr.
Ja, guck mal, da ist ja auch sowas, siehst du das, was sieht aus, als ob da irgendwas. Da
noch so eine Persenning
drauf. Ja, genau.
Interessant auch übrigens, die Horizontlinie sehr, sehr hoch. Die Kirchen, die er da gemalt hat, sind teilweise abgeschnitten, ganz bewusst. Also, die ist gar nicht, man sieht das obere, den Turmhelm sieht man gar nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, wie viele Hauptkirchen gab es?
Also fünf.
Das ist alles, wie es sein soll, noch keine Elbphilharmonie. Man sieht rechts das andere Alsterufer mit Baumbewuchs. Also die Art, wie er malt, um darauf nochmal zurückzukommen, ist eben, dass er, also tupfen würde ich das nicht nennen, sondern so ausstreichen. Der zieht den Pinsel, unterschiedlich breite Pinsel, zieht er immer nicht nur waagrecht, sondern auch manchmal rauf und runter, um so ein, um dem Wasser so eine gewisse Unruhe zu machen. Und das ganze Bild soll ein bisschen unruhig sein. Da ist viel los, da vibriert einiges. Sieht ein bisschen chaotisch aus, auch sehr schön. Und das macht er eben mit Oberfläche, also mit dem Farbauftrag.
So, und jetzt haben wir Liebermann. Und was kommt im Alphabet nach Liebermann? Lindenberg. Lindenberg. Und deshalb, liebe Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, ich möchte euch jetzt schon darauf vorbereiten.
Aufwärmen.
Ich habe ja, wie ihr wisst, immer wieder aus meiner Liebe zu dem Maler und Sänger Udo Lindenberg kein Geheimnis gemacht. Und jetzt ist es soweit. Wir starten jetzt in die Udo Lindenberg-Wochen. Drei Folgen lang werden Alexander und ich hier Bilder, Kunstwerke und ich durfte sie aussuchen. Drei Bilder von Udo Lindenberg. Alexander wird sie besprechen und dann werden wir darüber sprechen. Und das wird bestimmt hoffentlich ganz toll. Dann kämen wir wieder brav in die Kunsthalle zurück. Aber genießt das in den nächsten drei Wochen. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß daran wie wir. Wir freuen uns, wenn wir uns nächste Woche mit dem ersten Lindenberg wiederhören. Bis dahin. Tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.